Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2 mit Kontext und dem Sachbuchtrio. Cornelia Cassis, Jennifer Kakschuri und Christoph Keller sind parat mit ihren Lesevorschlägen. Am Mikrofon begrüßt sie Angelika Schett. Gouvernementalität und Sicherheit, so ihr Buchtitel, Christoph Keller. Patricia Purchert, Katrin Meyer und Yves Winter haben es herausgegeben. Was macht dieses Buch empfehlenswert?
Ja, es ist ein sehr aktuelles Buch. Es geht da mal ganz grob gesagt um die Frage, wie kommt es eigentlich, dass wir bereit sind, uns an Flughäfen durchleuchten zu lassen, Steuergelder auszugeben für die Verfrachtung von Flüchtlingen in ihre Heimat und warum wir trotz Präventivkriegen nicht mehr Sicherheit bekommen.
Der Knacks, so das neue Buch von Roger Willemsen. Jennifer Kakschuri, Sie haben das Buch für uns gelesen. Was machen Willemsens Reflexionen zum Knacks wertvoll?
Also erstmal muss ich erklären, was der Knacks ist. Der Knacks steht für Bruchstellen im Leben. Einerseits biografische Zäsuren, Wendepunkte, die das Leben verändern, wo es also ein Vorher und ein Nachher gibt, wie zum Beispiel der Verlust eines Elternteils. Oder der Knacks ist auch ein Richtungswechsel, der irgendwann entstanden ist, oder eine Krise, die man erst später mit Abstand, mit einem Blick zurück wirklich erkennen kann. Das Buch habe ich mitgebracht, weil mich diese Bruchstellen und Wendepunkte interessieren und mich die Betrachtung von Roger Willemsen ebenso interessieren.
Shoppen ohne Ende. Dieses Buch haben Sie, Cornelia Cassis, für heute ausgesucht. In der Vorweihnachtszeit mag sich dieses Gefühl von Einkaufen als Dauerzustand ja schon mal einstellen. Mhm. Aber ich denke mal, der Autorin Kerrien Karsten geht es um die Kaufsucht, von der man nicht loskommt. Warum finden Sie gerade dieses Buch hilfreich im Zusammenhang mit der Kaufsucht?
Weil es zunächst einmal das erste ist, was es überhaupt gibt. Das erst populär geschriebene Sachbuch. Ich habe vor 2 Jahren eine Doppelpunkt-Sendung gemacht zu dem Thema und bin auf sehr wenig Wissen und auf sehr wenig Brauchbares gestoßen zum Thema Oniomanie. Oniomanie ist das in der Fachwelt gebrauchte Wort für den unbändigen Drang, ständig zu kaufen, sogar Dinge, die man überhaupt gar nicht braucht. Ich hätte mir das Buch etwas Systematisches, etwas übersichtlicher, etwas klarer im Aufbau gewünscht, aber über diesen Mann kann ich gerne hinwegsehen. Schön, dass es endlich ein Buch gibt über das doch recht verbreitete Übel.
Also Sie sprechen von einem weit verbreiteten Übel. Was unterscheidet denn nun die Kaufsucht vom Kaufrausch? Den Kaufrausch kennen wir eigentlich alle, ja. Und manchmal frönen wir ihm ja auch ganz gern. Aber die Kaufsucht meint ja was ganz anderes.
Ja, der Kaufrausch, Sie haben es gesagt, die meisten zumindest kennen ihn. Das Geld sitzt locker in der Tasche. Man hat gerade Lust, sich selbst oder auch andere zu verwöhnen. Man hat die Spendierhosen an, lässt 5 gerade sein, ist vielleicht noch in einem fremden Land und in Ferienlaune und denkt, man gönnt sich ja sonst nichts. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist eben in der Regel eine Ausnahme und kein Dauerzustand. Man kauft etwas, das man sich wünscht und nicht etwas, was man schon hat und einem eigentlich kaum etwas bedeutet. Und, auch das ist ein wichtiger Unterschied zur Kaufsucht, man zeigt anderen, was man gekauft hat, mit großer Lust. Das ist bei der Kaufsucht ziemlich anders. Der Shopaholic denkt fast pausenlos ans Einkaufen. Auch dann, wenn er kein Geld mehr hat. Auch dann, wenn er längst verschuldet ist. Auch dann, wenn er eigentlich gar nichts braucht. Beim Kaufsüchtigen ist der Akt des Kaufens der Kick und nicht das zu erwerbende Gut. Es kann also die 150. Seife oder das 34. Paar Schuhe oder das 76. Badetuch sein. So kaufen macht eben nur ganz kurzfristig Lust und dann langfristig Leid. Mit Leid meint die Autorin innere Leere, Schuldgefühle, auch Gefühle der Scham, Isolation, soziale Isolation, Angst vor Entdecktwerden und auch persönliche Verschuldung. Nach vorsichtigen Schätzungen ist jeder 20. davon betroffen. Es sind mehr Frauen als Männer, die innerlich getrieben, die Läden stürmen, Schnäppchen jagen, magisch angezogen sind von Aktionen und Ausverkaufsangeboten und dann mit X-Tragtaschen beladen zu Hause das Gekaufte meist vor anderen verbergen.
Also ich möchte ja jetzt nicht die Gesellschaft niederschlagen mit meiner Frage oder den Konsum, aber ich finde, es bietet sich ja schon an. darüber nachzudenken, dass wir ja eigentlich ununterbrochen zum Kaufen aufgefordert werden. Das heißt ja auch schon oft in der Werbung, das ist sehr verführerisch, hol dir das. Es wird gar nicht so auf das Bezahlen hingewiesen, sondern mehr darauf, dass man das alles haben kann. Mhm. Und das springt einen ja wirklich dauernd an. Es ist also sehr nachvollziehbar, dass man eigentlich darauf nicht mehr rational reagiert, sondern es dann auch einfach wirklich nur noch haben will. Sagt die Autorin auch darüber etwas?
Sie sagte einiges. Sie sagt zum Beispiel schon im Vorwort, dass sie jetzt nicht als große Kritikerin der Konsumgesellschaft auftreten möchten. Da ist sie auch nicht berufen. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Juristin. Aber sie hat schon untersucht, wie es beispielsweise, was muss inszeniert werden, damit Frauen besonders kaufen. Die müssen möglichst lange im Laden gehalten werden, dann kaufen sie mehr, ganz im Gegensatz zu Männern. Die möchten ganz gezielt, ganz informiert, ganz sachlich einkaufen und schnell wieder aus dem Laden draußen sein. Kaufen dann auch mehr, wenn es nicht so lange dauert. Also Beziehungskaufen ist etwas sehr Weibliches und das wird ganz bewusst inszeniert. Und für Männer bei eher sogenannten männlichen Gütern wie beispielsweise Technologie wird das ganz anders gehandhabt.
Was ist das für eine Sucht, interessiert mich Cornelia Cassis. Ist das eine die gleiche Sucht wie Drogensucht? Ist das wie Alkoholismus? Was sind das für Subjekte, die mit dieser Sucht konfrontiert sind?
Es ist eine Sucht, die eben ähnlich vergleichbar ist mit Esssucht. Kaufen müssen wir alle. Essen müssen wir alle. Hingegen Drogen sind verzichtbar für den ganzen normalen Alltag, für die vitalen Bedürfnisse. Und deswegen ist diese Sucht auch besonders therapieresistent und deswegen ist sie auch die Sucht von angepassten Menschen. Also es fällt nicht besonders auf, wenn man kauft. Wie Sie gesagt haben, Angelika Schütt, das gehört zu unserem Alltag. Es ist auch ein Zeichen von Mächtigkeit, ein Zeichen von Zugehörigkeit. Es ist sehr, sehr unauffällig, sich etwas zu leisten, sich da viel zu kaufen, auch Dinge, die man nicht braucht. Und deswegen, so erklärt sie das, ist es auch eine ausgesprochen weibliche Sucht.
Was gibt es denn für Therapieformen oder inwiefern sind Leute therapierbar, die kaufsüchtig sind?
Sie schlägt am Schluss in Form von 9 Lektionen 9 wichtige Schritte vor. Ich bin immer skeptisch, wenn es so Schritte gibt für eine doch recht komplexe Sache. Aber die Schritte scheinen sinnvoll zu sein und müssen sicher noch vertieft werden. Wie gesagt, das ist jetzt mal so ein erstes Buch. Lektion 7 beispielsweise, Jennifer Kakshori, heißt, gehen Sie nur einkaufen, wenn Sie gut gelaunt sind. Das weist schon darauf hin, dass eben die Kompensation des Kaufens, also es ist eine Handlung, die oft aus Einsamkeitsgefühl, auf Frust, aus irgendwelchen leeren Gefühlen hinaus passiert. Oder in Lektion 2 wählen Sie sorgfältig eine Begleitung für die Shoppingtour aus. Also das einsame Kaufen ist offenbar gefährlicher als das gemeinsame
Kaufen.
Also
das zweite leuchtet mir mehr ein als das erste, weil wenn ich gut gelaunt bin, muss ich ja in dem Sinn gar nicht einkaufen.
Eben, aber also, das ist es schon.
Aha, das ist gut. Dankeschön, Cornelia Cassis. Hier noch einmal die Angaben zum Buch. Karin Karsten, Shoppen ohne Ende, erschienen im Patmos Verlag. DS2, Sie hören Kontext mit dem Sachbuchtrio zum zweiten Buch. Jennifer Kakshori, Roger Willemsen, der Autor ihres Buches, ist bekannt als jemand, der sich ungemein geschliffen ausdrückt. Nun haben Sie uns ja hier das Sachbuch mit dem Titel Der Knacks mitgebracht. Inwieweit ist jetzt überhaupt dieses Buch ein Sachbuch?
Also es ist ein Buch, das von der Zeit und ihren Auswirkungen handelt. Allerdings ist es nicht wissenschaftlich geschrieben, sondern in essayistischer Form, wie Sie auch sagen, eben er ist bekannt für seine literarischen Formulierungen. Und man könnte sagen, es ist ein essayistisches Sachbuch. Und Roger Willemsen beobachtet und reflektiert das Leben auf allen möglichen Ebenen. Willemsen geht dabei vom Persönlichen, von seiner Biografie aus, vom Tod seines Vaters zum Beispiel, von seinen Erfahrungen als Journalist auf seiner Afghanistan-Reise. Er bleibt aber nicht nur beim Individuum, sondern er spannt seine Gedanken über die Gesamtgesellschaft. Er streift dabei Themen wie die unglückliche Liebe, die unglückliche Berufswahl oder Krankheiten und sucht nach Bruchstellen. Er betrachtet Wendepunkte und versucht, eine Art Schönheit im Scheitern oder im Schmerz zu finden. Roger Willemsen versucht auch, die Welt zu erklären, beschreibt unsere Gesellschaft als eine resignierte, die manchmal am Leben vorbeilebt, ohne es zu merken oder erst dann, wenn es zu spät ist. Willemsens Buch umreißt und analysiert diese Bruchstellen und Übergänge. betrachtet die Schäden und deren Auswirkungen auf das weitere Leben. Eingepackt ist das Ganze in schöne Worte und wohlklingende Sätze, und das Wort selbst, der Knacks, zieht sich wie ein roter Faden durch diese Betrachtung. Und eben erstreift Politik, Literatur, Kunst, Philosophie, aber das Wort Knacks ist ein lautmalerischer Begriff aus der Umgangssprache und wirkt wie ein Fremdkörper im ganzen Text, eigentlich wie ein Knacks im Text. Und ja, der gesamte Text ist sehr bildungsbürgerlich und betont literarisch, und auf die Zeit stört man sich auch ein bisschen an diesem Wort und wünscht sich eigentlich auch mehr Umschreibung, womit wir auch bei der Kritik wären. Denn Willemsen stellt Thesen auf, diese belegt er, und manchmal wirken diese, also die Bestätigung dieser Thesen etwas selbstverliebt und pubertär, und er bedient sich allen möglichen Künstlern, Literaten, also hier Wedekind, da Deleuze, also wirklich aus der gesamten Philosophie, Literatur, Kunst, Musik. Und er belegt aber nie, woher diese Zitate kommen. Er sagt immer, wie wir schon bei so und so gelesen haben oder gesehen haben. Und auch das Buch hat keine, also die Bibliografie besteht aus einem Personenregister. Man erfährt nie, woher sind jetzt diese Zitate. Und man erfährt letztlich, dass er einfach ein Mann von Welt ist, der alles Mögliche gelesen hat. Und er ist viel gereist und belesen. Aber die präzisen Beobachtungen sind schön und in schöne Formulierungen gepackt, und manchmal könnte man glauben, es ist ihm mehr um die Form als wirklich um den Inhalt gegangen.
Gut, schöne Formulierungen sind auch was wert, und deshalb frage ich jetzt einfach mal, können Sie uns was vorlesen?
Ja, ich lese Ihnen einen Ausschnitt vor. Ich greife etwas raus, was exemplarisch ist für das gesamte Buch. Die wichtigsten Dinge erschließen sich retrospektiv, sind unbemerkt ins Leben gekommen und sinken allmählich tiefer. Der Knacks der Endlichkeit, wann, in welcher Situation wird er bewusst? Ein Knacks, der zum Krakelé wird, alles überzogen von einem Geflecht der Risse, der Blick in die Natur, in die Kunst, aus einem Erker an einem Tisch sitzend, den Kopf aufgestützt, die Armbanduhr tragend, auf das Meer blickend. Also was auch hier sehr schön ist, ist eigentlich, dass er etwas sehr Allgemeines nimmt und es mit einem literarischen Bild, also die Armbanduhr, die man trägt und die dann eine Bedeutung hat. Man hat die zu einem bestimmten Zeitpunkt bekommen, die hat das Leben geprägt oder nach einer Doktorarbeit. Und wie dann all diese Stränge des Lebens zusammengeführt werden und man dann irgendwo sitzt und über das Leben nachdenkt.
Ich habe ein bisschen rausgehört aus Ihrer Kritik, dass es auch ein sehr eitles Buch ist. Überzieht es das ganze Buch so, dass es auch störend wirkt?
Es wirkt nur ab und zu störend. Ich finde eben, dass es Passagen gibt, die wunderschön sind, vor allem dann, wenn es um sein Privatleben geht, wenn es um seine Biografie geht. Also wie er den Tod seines Vaters, diesen Moment beschreibt, ist sehr, sehr schön, sehr präzis beobachtet. Er zeichnet dieses Bild. Man ist dort, als er als junger Jugendlicher von diesem Tod erfährt, von diesem Moment, als die Mutter ihm eröffnet, der Vater ist gestorben, und wie er damals darüber gedacht hat und auch wie er heute darüber nachdenkt. Und da ist es uneitler, als wenn er zum Beispiel eine städtebauliche Reflexion macht.
Mich interessiert, Jennifer Kakshuri, was ist das mit diesem Knacks? Ist dieser Knacks etwas, das einen ereilt wie ein Schicksal? Ist das etwas, das von außen kommt? Sie haben gesagt, er definiert es nicht wirklich. Aber woher kommt dieser Knacks denn eigentlich im Leben? Ist er auch ein Stück weit steuerbar?
Er denkt darüber nach, inwiefern dieser Knacks steuerbar ist, weil er spricht eben von diesen biografischen Zäsuren einerseits und andererseits von gesellschaftlichen Veränderungen, die auch Einfluss haben auf eine Biografie. Und dadurch, er beantwortet die Frage eigentlich nicht, inwiefern dieser Knacks steuerbar ist oder nicht steuerbar, weil er sagt, eben es sind Einschnitte, Todesfälle, Prüfungen, die man besteht oder nicht besteht, oder es sind äußere Dinge, die man nicht im Griff haben kann, wie zum Beispiel ein Unglück wie Tschernobyl oder den 11. September.
Also was mir daran jetzt interessant vorkommt, vielleicht noch abschließend, sind eben die Knackse, die man erst retrospektiv als solchen wahrnimmt. Also nicht die Knackse, die ganz klar Knacks sind,
die man sondern bewusst erlebt, die, ja.
Genau, sondern man erfährt vielleicht oder merkt erst Jahre später, oh, da ist was gebrochen und ich habe es gar nicht mitbekommen.
Ist das so? Ne? Auch das, im Buch, ja. Nehme ich an. Danke, Jennifer Gakshuri. Die Angaben zum Buch Roger Willemsen, Der Knacks, erschienen bei S. Fischer. In Ihrem Buch nun, Gouvernementalität und Sicherheit, Christoph Keller, werden Sicherheitskonzepte problematisiert. Was von staatlicher Seite ebenso für die Sicherheit der Menschen getan wird, bringt die Menschen hier offenbar zur Selbstdisziplinierung. Wie belegen das die verschiedenen Beiträge im Buch?
Ja, im Gegensatz zu Roger Willemsen ist das jetzt ein Buch, in dem jede Aussage belegt ist mit Fußnoten. Vielleicht beginne ich jetzt mal mit dem Untertitel. Das Buch versteht sich als ein zeitdiagnostischer Beitrag und damit legen die Herausgeberinnen, die Philosophinnen Patricia Purchert, Katrin Meyer und der Philosoph Yves Winter, ein klares Bekenntnis ab, dass sie sich eben einmischen wollen in die aktuelle politische und gesellschaftlichen Debatten und zwar mit dem Mittel der Diagnose. Es sind zeitdiagnostische Beiträge. Drei Intellektuelle, alle noch unter 40, die sich aufmachen, unser alltägliches Verständnis von dem, was wir als Sicherheit bezeichnen, kritisch zu hinterfragen. Der, ich nehme ein aktuelles Beispiel, der biometrische Pass. Die Frage wäre, warum wird ein solches Dokument eingeführt? Wem nützt es denn eigentlich? Und vor allem, warum glauben wir plötzlich, dass wir eventuell als Bürgerinnen und Bürger jetzt sicherer werden, wenn alle mit einem biometrischen Pass herumspazieren? Dabei bedienen sich die Autorinnen und Autoren diesem Band eines zentralen Denkansatzes des französischen Philosophen Michel Foucault, eben die Gouvernementalität. Das tönt schwierig, aber es ist eigentlich ein einfacher Begriff, denn darin steckt ja schon, um was es geht. Es geht um Gouverner, also um Regieren, und um die Mentalität, also um die Haltung. Was bedeutet? Mit Gouvernementalität ist eine bestimmte Regierungsform gemeint, die nicht auf Zwang beruht, sondern auf anderen Techniken der Macht. Formen der Regierung und der Steuerung von Gesellschaft, die darauf abzielen, Menschen zu disziplinieren, aber eben durch subtile Techniken der Macht, die eigentlich uns alle animieren zu einer Art freiwilligen, manchmal auch unbewussten Teilhabe an dem, was die Macht ausüben, eigentlich von uns wollen. So viel ist klar, das ist auch der Ausgangspunkt von Michel Foucault. Liberale Gesellschaften funktionieren nicht ohne diese Art von Selbstmanagement. Allerdings, und hier setzen die Autorinnen auch ein, wenn es um die Sicherheit geht, haben wir es zu tun mit einem Vorgang, der grob gesagt die einen mit einschließt und andere eben ausschließt. Oder um es auf den Punkt zu bringen, das Reden von Sicherheit ist immer auch ein Reden von äußerer Gefährdung. Es beinhaltet die Produktion von Bildern des Anderen, des Fremden und natürlich auch des Bedrohlichen. Ein Beispiel, um das abschließend darzulegen, wie in dieser Gouvernementalität eben mit diesen Bildern umgegangen wird. Es gibt in der Migrationsdebatte einen neuen Begriff und der Begriff heißt Migrationsmanagement. Was passiert jetzt, wenn plötzlich dieser Begriff Migrationsmanagement auftaucht? Man spricht jetzt nicht mehr handfest davon, dass man die Grenzen schließt, dass man Flüchtlinge vor die Tür setzt, dass man sagt, sorry, das Boot ist voll, sondern man sagt, man möchte Migration eben steuern und regulieren. Wer so spricht und argumentiert, meinen die Autorinnen und Autoren, tut so, als ob Migrantenströme eben zu managen wären wie Märkte und man kaschiert damit, dass am Ende dann eben doch das herauskommt, um was es letztlich geht, nämlich um Zwang und Abschiebung. Das ist an einem Beispiel gezeigt, das, worum es den Autoren geht.
Also ganz platt gesagt, das ist eine permanente Vernebelung der realen Zustände.
Es ist nicht eine permanente Vernebelung der realen Zustände. Nehmen wir ein Rotlicht. Ja? Ein Rotlicht ist ein klarer Zwang, ein Regierungszwang, der uns dazu anhält, eben
anzuhalten.
Ja? Eine Gouvernementalität-Ansatz wäre zum Beispiel das Angebot, Fahrkurse zu besuchen, ja, indem man eben den Autofahrerinnen und Autofahrern anbietet, Fahrkurse zu besuchen, um eben sich im Verkehr besser zu verhalten. Und diese Fahrkurse, um dieses Beispiel jetzt hier noch weiterzuführen, und diese Fahrkurse dann verbindet mit einer Stärkung der Person, indem man zum Beispiel Belohnungen aussprechen würde für diejenigen, die einen solchen Fahrkurs besucht haben. Das sind so in Ansätzen Gouvernementalitätsformen.
Mit anderen Worten, der Übergang von dieser Art von Regierungsform ins eigene Selbstverständnis ist dem Individuum nicht klar.
Es ist nicht einfach so, dass wir uns dessen nicht bewusst werden können, sonst gäbe es ja dieses Buch auch nicht. Es geht darum.
Es braucht aber offenbar dieses
Buch. Es braucht dieses Buch, weil wir umgeben sind von, Michel Foucault würde sagen, Diskursen oder eben Diskursformationen, die permanent ein bestimmtes Verständnis von Sicherheit bedienen und bestimmte Formen von Selbstversicherung und Fremdversicherungen aufbauen. Beispiel der Irakkrieg ist so ein Moment, wo sehr viele Bilder und sehr viele Diskurse produziert wurden. Der Irak ist ein Schurkenstaat. Schurkenstaaten können besiegt werden. Der Sieg über einen Schurkenstaat macht uns sicher. Und viertens wird dann noch gesagt, ja, es ist richtig, dass wir in diesem Staat zum Beispiel Privatarmeen ins Feld schicken. Auch Privatarmeen können einen Krieg führen. Und das sind diese Diskurse, die uns dann suggerieren, jawohl, diese und jene Dinge sind eben möglich.
Aber ich finde es schon ein bisschen eine Vernebelung. Gerade nehmen wir Beispiel Irakkrieg. Also das, was angeblich zur Sicherheit beitragen soll, macht ja eigentlich die Sache noch viel unsicherer.
Die Debatte darüber, ob es tatsächlich sicherer wird oder unsicherer wird, die gehört natürlich zu einer gesellschaftlichen, zu einem permanenten gesellschaftlichen Diskurs. Die Autorinnen und Autoren meinen nicht, dass wir diesen Diskursen oder diesen Konzepten hilflos unterworfen sind, sondern sie rufen uns eigentlich dazu auf, uns mit dem, was uns umgibt, an Vorstellungen, an Bildern und eben auch an Reden über Sicherheit, uns permanent eben auch kritisch auseinanderzusetzen.
Kein Zweifel, ein sehr anspruchsvolles Buch. Wie viel Vorwissen, wie viel diskursive Kompetenz braucht es, um dieses Buch bewältigen zu können?
Ja, es ist sicher kein Buch, das, wie vielleicht Roger Willemsen, auf dem Nachttisch liegt.
Es oder
ist
schon,
oder
Karin
Kasen. Es ist sicher ein Buch, und durch das man sich durcharbeiten muss. Es ist ein anspruchsvolles Buch. Es ist ein Buch für all diejenigen, die sich für die Philosophie und für Diskurstheorien eben besonders interessieren. Aber es zeigt einmal mehr, wie aktuell das Denken von Michel Foucault heute noch ist, wie aktuell seine Analysen von Regierungsformen und von gesellschaftlichen Diskursen eben weiterhin ist.
Ja, mit Michel Foucault ist ja nicht jeder auf Du und Du. Wie sehr muss man den überhaupt vorher gelesen haben und kennen, um zu verstehen, was da drin steht?
Die Autorinnen leisten einen Einstieg, eine Einführung in das Denken von Michel Foucault. Michel Foucault hat ja zwei Bände herausgegeben, seine berühmten Vorlesungen zu seinem Verständnis von Gouvernementalität. Die Autorinnen führen uns ein in dieses Denken. Sie machen dieses Konzept der Gouvernementalität eben auch plastisch vor dem Hintergrund von Michel Foucault. Und sie exemplifizieren, sie zeigen eben auf, was dieser Diskurs dann in den jeweiligen Bereichen, also ich habe es genannt, Migration, Krieg, auch bei der ganzen Diskussion um Geschlechter, Geschlechterverhältnisse und bei der Fragen rund um die Religion, die ganzen Islamdiskussion, was der dort eigentlich produktiv leisten kann.
Also die drei Bücher im Sachbuchtrio bedienen ja offensichtlich ganz unterschiedliche Bedürfnisse, aber alle, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen, tragen zu dieser oder jener Erkenntnis bei.
Richtig.
Das ist ja, darauf können wir uns wahrscheinlich festlegen. Danke, Christoph.
Bei jeder Sendung.
Das wollen wir doch hoffen. Danke, Christoph Keller, erstmal. Und jetzt bitte ich Sie alle drei nochmal um die Angaben zu Ihren jeweiligen Büchern und auch wie gewohnt die Empfehlung auszusprechen. Wem legen Sie Ihr jeweiliges Buch besonders ans Herz? Beginnen Sie, Christoph Keller.
Ja, mein Buch heißt Gouvernementalität und Sicherheit, zeitdiagnostische Beiträge im Anschluss an Foucault. Es wird wurde herausgegeben von Patricia Purchard, Katrin Meyer und Yves Winter und ist im Transkriptverlag erschienen. Es ist ein Buch für alle, die einen etwas langen Atem haben beim Lesen, ganz sicher, die sich auch vor komplexen Fragestellungen nicht scheuen, sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden geben oder, um es mit Michel Foucault zu sagen, für diejenigen, die auch als Bürgerinnen und Bürger nicht bereit sind, für Sicherheit jeden Preis zu zahlen.
Danke, Jennifer Kakshori.
Mein Buch heißt Der Knacks von Roger Willemsen und es ist bei S. Fischer erschienen. Und es ist ein Buch für Pendlerinnen und Pendler, würde ich sagen. Es ist ein leichtes Buch und es ist für Leute, die vielleicht normalerweise Leserinnen und Leser sind von Belletristik und jetzt mal Lust haben auf einen Spaziergang durch eine Welt von Roger Willemsen.
Cornelia Cassis.
Karin Carsten, Shoppen ohne Ende, wenn Kaufen zur Sucht wird. Ich würde das denjenigen empfehlen, die eben einen Knacks haben, wenn es ums Einkaufen geht und das auch spüren, dass da etwas aus dem Ruder läuft. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dieses Buch alle Menschen interessiert, die in irgendeiner Weise im Verkauf professionell tätig sind.
Cornelia Cassis, Jennifer Kakshure und Christoph Keller, danke für Ihre Empfehlungen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.